Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung am Vorabend. Ich glaube, so deutlich muss man das sagen, am Vorabend einer möglicherweise drastischen Eskalation am Golf. Weshalb wir Diba Mirzai begrüßen, die seit Jahren zu den Vorgängen in Iran forscht, die ihre Doktorarbeit darüber geschrieben hat, die 3 Jahre alt war, als sie mit ihrer iranischen Mutter Dresden erreichte, die bis heute Familie in Iran hat. Deshalb die Frage, was löst es also in einem so großen Land mit fast 100 Millionen aus, wenn ein US-Präsident schreibt, ich zitiere wörtlich, eine ganze Zivilisation wird heute Nacht sterben und nie wieder zurückkehren. Ich will das nicht, aber es ist wahrscheinlich, dass es so kommt. Herzlich willkommen. Ja, es gibt viele Widersprüche, halbe Lügen, ganze Lügen, die wir gerade bewerten müssen. Und deshalb ist es gut, dass Peter Neumann sehr kurzfristig den Weg zu uns ins Studio gefunden hat. Der sagt, ein amerikanischer Kampfjet abgeschossen über iranischem Territorium, das ist außergewöhnlich. Vor allem, wenn die Amerikaner die ganze Zeit irgendwas von totaler Lufthoheit erzählen. Und die Frage ist, sagt er, wurden da statt des schlechten russischen S-400-Systems möglicherweise andere Dinge benutzt, etwas Neues? Und wenn ja, wer hat es geliefert? Jedenfalls, sagt er, ist es eine wirklich brisante Situation, auf die wir gerade zusteuern. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, und was ist die politische Dimension auch hier in Deutschland? Das wollen wir Alexander Hoffmann fragen, der heute bei uns ist, der Chef der CSU-Fraktion in Berlin. Der vergangenen Sommer im Bundestag, glaube ich, war es, Juni, sagte, ich bin Amerikanern und Israelis dankbar, dass sie diese atomare Bedrohung beseitigt haben. Die Frage ist, sieht er das immer noch so? Es fällt ein Wort auf, das er neuerdings in Interviews immer wieder benutzt, wenn es um diesen Krieg geht, nämlich das Wort Sicherheitsgewinn. Spricht dann von einem deutlichen Sicherheitsgewinn, den er für Europa und Deutschland sieht. Er sagt aber auch, für uns hat das Völkerrecht allerhöchste Priorität. Die Frage ist, wie passt das zusammen, wenn Diba Mirzai beispielsweise darauf hinweist, dass bislang wohl an die 700 Schulen und 400 Gesundheitseinrichtungen zerstört worden sind? Das fragen wir Herrn Hoffmann auch als Jurist, der er selber ist. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Und wir sind verbunden hoffentlich mit dem Kriegsreporter, da sehen wir ihn schon, Ibrahim Naber, der uns aus Erbil im Irak zugeschaltet ist. Schönen guten Abend, Herr Naber. Und mit Elmar Thewissen, der uns jetzt hoffentlich in Washington hört. Schönen guten Abend, Elmar. Freue mich sehr, dass das klappt.
Guten Abend in die Runde.
Elmar, es ist spät am Abend und da läuft ein Countdown. Der läuft ab, 2 Uhr morgens, mitteleuropäischer Zeit. Was erwartest du, was erwarten die, die sich gewöhnlicherweise in Washington besser auskennen als andere? Was wird da passieren?
Also die meisten Kolleginnen und Kollegen, die auch sehr nah dran sind am Weißen Haus, die rechnen fest damit, dass diese Nacht eine Eskalation kommen könnte. Es rechnet eigentlich niemand damit, dass man noch rechtzeitig irgendwie einen Deal macht. Vielleicht, dass sich ein Deal abzeichnet, um das Ultimatum nochmal zu verschieben. Aber eigentlich rechnen eher alle mit einer Eskalation. Und zwar mit dem, was letzte Woche immer schon mal kolportiert worden ist, dass es einen großen Schlag geben könnte, große, breit angelegte Angriffe, vielleicht über einen Tag oder zwei, sodass der Präsident eine Möglichkeit hätte, hinterher einfach kurz einen Sieg zu erklären und dann diesen Krieg für beendet zu erklären.
Ich schaue gerade zu Peter Neumann, der sich mit Sicherheit, Strategie, der Art und Weise, wie man Gerüchte streut, wie man mit solchen Situationen umgeht. Wie bewerten Sie das? Wenn man sich Trump anschaut, das wirkt ja alles wahnsinnig chaotisch, aber eins muss man ja sagen, wenn Trump eins kann, dann ist es Chaos.
Er kann Chaos.
Also im Sinne von, er durchdringt das dann auch und beherrscht das im Zweifel.
Und
das
natürlich ist die eine Denkschule, dass man sagt, das Chaos hat System. Das macht er absichtlich und das ist ganz, ganz clever. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, je öfter er solche Drohungen ausspricht und sie dann nicht umsetzt, wir hatten das ja schon mal, 48 Stunden, dann hat er gesagt, ich gebe euch noch mal 5 Tage Zeit. Nach den 5 Tagen hat er gesagt, ich gebe euch noch mal 10 Tage Zeit. Das Problem ist natürlich jedes Mal, wenn dann eine solche Drohung nicht umgesetzt wird, dann werden die darauffolgenden Drohungen weniger glaubwürdig. Und das Wichtige bei einer Drohung ist ja die Glaubwürdigkeit. Und wenn das so häufig passiert, dass dann nichts passiert, dann sagen irgendwann andere, naja, der meint das ja nicht so. Und deswegen sind wir jetzt in einer ganz schwierigen Situation. Das heißt, er muss, glaube ich, diese Drohung tatsächlich umsetzen, um die Glaubwürdigkeit zu behalten. Und das bedeutet Zerstörung im Iran.
Was er da sagt, das klingt wahnsinnig brachial. Und ich würde gleich gerne lieber Mirzai fragen, wie es ihr dabei ergeht, als jemand, der die Situation, Land, Bevölkerung auch so gut kennt wie Sie. Aber vielleicht schauen wir uns das erst einmal an. Das ist das, was Trump unter anderem wörtlich gesagt hat. Und jedes einzelne Wort davon, finde ich, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Das ganze Land kann in einer einzigen Nacht ausgeschaltet werden. Und diese Nacht könnte morgen sein. Das ist eine kritische Phase. Sie haben bis morgen 8 Uhr Zeit. Ich habe ihnen eine Verlängerung gegeben. Sie wollten 7 Tage mehr Zeit, oder? Ich sagte, Steve, gib ihnen 10. Und die sind heute abgelaufen. Also habe ich ihnen wohl indirekt 11 gegeben. Ich fand es unangebracht, am Tag nach Ostern zu handeln. Ich will ein netter Mensch sein. Sie haben nun Zeit bis morgen. Wir werden sehen, was passiert. Unserer Meinung nach verhandeln sie in gutem Glauben. Wir bekommen Hilfe von einigen Ländern, die wollen, dass das beendet wird, weil auch sie davon betroffen sind. Viele Menschen sind betroffen, aber wir geben ihnen Zeit bis morgen 8 Uhr. Danach werden sie keine Brücken mehr haben und keine Kraftwerke. Steinzeit.
Stone Ages. Steinzeit, Frau Mirzai, wenn Sie sowas hören, wenn Sie mit Menschen, die Sie kennen, in Iran sprechen, wie reagieren die auf so etwas?
Also ich glaube, für keinen Menschen mit iranischen Wurzeln, ob im Land selbst oder außerhalb des Landes, waren das einfache Wochen und Monate. Und wenn ich Berichte höre, und wir haben ja immer noch keine belastbaren Daten oder Meinungsumfragen, um jetzt wirklich hier ein, ich sag mal, evidenzbasiertes Bild abzugeben. Aber wenn ich mir jetzt Berichte anschaue von den Menschen im Iran, das ist wirklich herzzerbrechend. Die machen sich unfassbar große Sorgen. Menschen fragen sich, kommt jetzt die nächste Katastrophe? Sehen wir eine nukleare Katastrophe? Was bleibt eigentlich noch von unserem Land?
Stimmt es, dass Tabletten verteilt werden?
Das ist etwas, was ich jetzt heute Morgen noch gehört habe, dass wohl Menschen, die in Bushehr leben, da ist ein Atomreaktor zum Beispiel, dass denen Tabletten gegeben wurden, Medikamente, dass sie sich schützen können für den Fall, dass es wirklich radioaktive Strahlungen gibt. Und das zeigt eben, wie ernst diese Lage ist und auch wie ernst es die Islamische Republik nimmt mit dieser Bedrohung. Aber wenn man jetzt sich die Zivilbevölkerung anschaut, für die ist es wirklich gerade sehr, sehr schlimm, sehr fatal. Und vor allem sehe ich jetzt deutlicher Menschen, die sagen, hier wird nicht die Islamische Republik angegriffen, hier werden wir angegriffen, das iranische Volk und das Land. Und wenn die fertig sind mit uns, bleibt eigentlich nichts mehr übrig von diesem Land. Und das Land wird quasi nicht mehr lebenswert sein.
Und in dem Zusammenhang auch interessant, Sie sagen, es gibt paradoxerweise gerade eine Bewegung eher von der Türkei nach Iran, während vorher sehr viele versucht haben, von Iran in die Türkei zu kommen. Warum gerade jetzt? Warum gehen die Leute jetzt zurück?
Also es ist natürlich interessant zu sehen, dass Menschen, und die wohnen in der Türkei, also wirklich auch aus Europa, Menschen mit iranischen Wurzeln, die tatsächlich jetzt über die türkische Landesgrenze in Iran gehen, um irgendwie zu dienen, ob das jetzt im Militär ist oder wirklich vielleicht beim Aufbau von Infrastruktur, das kann ich noch nicht so wirklich sagen. Aber wir sehen diese Berichte und Bilder. Und es ist natürlich eine interessante Entwicklung, aber ich finde, wenn man sich mit diesem Land beschäftigt und mit den Menschen beschäftigt, dann ist es gar nicht so unerwartet, weil wenn sich, ich würde sagen, eine Sache wirklich wie ein roter Faden durch die iranische Geschichte der letzten Jahrhunderte zieht, dann eben, dass man nicht fremdbestimmt werden möchte. Und man sieht immer einen starken Patriotismus und auch Nationalstolz innerhalb dieser Bevölkerung, sodass es mich nicht jetzt völlig unerwartet trifft. Aber es ist natürlich eine neue und interessante Entwicklung. Und ich glaube, wir müssen sehen, wie sich das in den nächsten Wochen und Monaten weiterentwickelt, ob wir noch mehr Bewegungen da sehen werden.
Ich wollte Sie das unbedingt fragen, weil ich das gehört habe und dachte, das kann nicht sein. Normalerweise fliehen Menschen vor genau solchen Situationen, versuchen sich in Sicherheit zu bringen. Die Iraner kehren offenbar nach Hause zurück. Herr Hoffmann, wenn jemand wie Trump auf seinem sozialen Netzwerk postet, Dienstag wird Kraftwerktag und Brückentag, alles in einen, im Iran, es wird nichts Vergleichbares geben, 3 Ausrufezeichen, öffnet die fucking Straße, ihr verrückten Bastarde, oder ihr werdet in der Hölle leben, wartet ab, gelobt sei Allah. Wie geht's Ihnen als Jurist und Politiker damit, wenn da einer faktisch Kriegsverbrechen ankündigt?
Ja. Vor allem als Mensch teile ich die Wortwahl ausdrücklich nicht. Trotzdem glaube ich, dass wir natürlich alle ein Stück weit auch immer darüber legen können, dass das zum Teil sicher auch diese Trump-Show ist, wie wir es an mancher Stelle kennen. Aber es macht natürlich nochmal, da bin ich jetzt noch gar nicht beim Juristen und beim Politiker, einem als Menschen natürlich zunächst ein flaues Gefühl im Magen. Trotzdem glaube ich, gerade als Politiker, dass wir zum einen die Lage so annehmen müssen, wie sie ist und vor allem auch, glaube ich, für uns Schlüsse ziehen müssen und gleichzeitig auch schauen müssen, dass wir nicht in einen Modus der Schwarzmalerei kommen, weil alles, was da passiert, natürlich Auswirkungen hat. Das merken wir in einer globalisierten Welt. Auswirkungen wirtschaftlicher Art, Auswirkungen auch sicherheitspolitischer Art.
Nochmal die Frage, Sie haben sie ja gehört, Sie als Jurist, als Politiker, da kündigt einer faktisch Kriegsverbrechen an. Der Präsident der Vereinigten Staaten, ich sag's nochmal, Kraftwerktag und Brückentag, das zivile Infrastruktur. Was ist das?
Deswegen sage ich, ich teile diese Einordnung und Aussage ausdrücklich nicht. Ich gehe fest davon aus, dass sich die USA, genauso wie die Israelis, an Völkerrecht handeln, halten, im Übrigen auch an internationales Kriegsrecht. Und ich will schon auch sagen, wir erleben gerade beim US-Präsidenten, und ich hoffe, dass das hier auch so ist, dass das an mancher Stelle auch Bestandteil einer Show ist, die er macht.
Gut, das ist ja keine Show, wenn man ein Kraftwerk zerstört. Das ist ja keine Show, wenn man eine Brücke zerstört. Eine ist ja schon kaputt gegangen, eine große, spektakuläre Brücke, die, glaube ich, noch nicht befahrbar war vorher, aber im Bau ist, wichtige Brücke, wichtiges Infrastrukturprojekt. Ich frage jetzt zum dritten Mal, was sind das? Angekündigte Kriegsverbrechen? Die Debatte gibt es in Amerika. Wie sehen Sie das?
Diese Diskussion ändert nichts an unserer Lage, weil wir aus der Situation raus Schlüsse für uns ziehen müssen in vielerlei Hinsicht. Wir haben zu beiden Ländern eine tiefe Verbundenheit. Und deswegen ist es schon auch wichtig, dass wir...
Wir haben ja auch eine Verbundenheit zum Volk des Iran, ne?
Ja, nur
die haben wir doch auch.
Haben wir natürlich geschichtlich mit Israel eine Verbundenheit und Verbündetheit und mit den Vereinigten Staaten von Amerika auch. Wir haben selbstverständlich eine humanitäre und auch eine menschliche Verantwortung gegenüber der Zivilbevölkerung im Iran. Nochmal, das ist ein Thema,
Herr Hoffmann,
das
uns auch umtreibt. Sie sind Jurist. Wenn jemand einen Krieg führt, dann hat danach gerade, so viel habe ich vom Völkerrecht mittlerweile verstanden, nach all den Sendungen, die wir hier gemacht haben, die Pflicht, Zivilbevölkerung besonders zu schützen. Du bist der, der angreift. Du bist der Besatzer. Du bist verantwortlich für das Schicksal der Leute, die dort leben und mit dem Krieg nichts zu tun haben.
Genau.
Deswegen nochmal, wenn jemand, der sich als moralische Instanz inszeniert, der sagt, wir sind die, die auf der richtigen Seite der Geschichte immer stehen. Wir sind die, die da sind, wo Anstand, Moral und Ordnung ist. Sowas ankündigt und sagt, es wird Kraftwerktag und Brückentag. Und wir werden alles in einem. Es wird nichts Vergleichbares geben. Wenn das passiert, nur hypothetisch, und es gibt eine gewisse Möglichkeit, dass das heute Nacht passiert, was sind das dann? Kriegsverbrechen, ja oder nein?
Da sind wir aber jetzt schon in der hypothetischen Beurteilung. Ich bleibe dabei, ich gehe fest davon aus, dass sich die US-Amerikaner und auch die Israelis an Völkerrecht halten. Und ich gehe fest davon aus, dass sie sich an internationales Kriegsrecht halten.
Elmar, diese Debatte gibt es in Amerika. Ich habe das ziemlich intensiv verfolgt. Wie geht diese Debatte in Amerika? Und wie groß ist das Entsetzen darüber, dass der Anführer sozusagen der westlichen, der freien Welt, der größten Demokratie oder der wichtigsten Demokratie auf Erden sich hinstellt und so etwas sagt?
Also erstmal ist klar, bei der Mehrzahl der Rechtsexperten in den USA, dass das Kriegsverbrechen wären, wenn sie ausgeführt werden. Und zweitens auch schon die Androhung dessen, also die Auslöschung einer Zivilisation in diese Kategorie fällt, ein Verstoß gegen internationales Recht ist. Und damit meine ich erstens die Charta der Vereinten Nationen. Da kann man das sehr genau nachlesen, was sowohl Drohungen als auch was Ausführungen angeht, die die Zivilbevölkerung in irgendeiner Weise massiv treffen würden. Das Zweite sind natürlich die Genfer Konventionen. Es wäre ein eklatanter Bruch der Genfer Konvention. Es wäre drittens sogar interessanterweise ein schwerer Bruch des amerikanischen Militärrechts, der Regeln, die hier in den USA für die US-Streitkräfte gelten. Und um zu zeigen, dass das auch bei der Republikanischen Partei viele umtreiben, einer der engsten Verbündeten von Donald Trump, Ron Johnson, Senator aus Wisconsin, hat sich öffentlich sehr klar positioniert und hat gesagt, wenn der Präsident das ausführt, dann wäre das eine Überschreitung und ein Bruch eben dieses internationalen Rechts, dann würde er sich von ihm abwenden. Und vor diesem Hintergrund wird das diskutiert. Es ist allerdings eben so, dass dann eben auch die Anführer des Militärs in dieser Zwickmühle stecken, ob sie einen Befehl, der offensichtlich illegal wäre, sogar nach eigenem amerikanischen Militärrecht, auch wirklich ausführen oder ob sie sich in diesem Fall gegen den Präsidenten stellen würden.
Herr Neumann. Ich glaube, es ist vor allem auch strategisch falsch. Also man darf ja nicht vergessen, dieser Konflikt hat begonnen am 28. Februar und der amerikanische Präsident hat gesagt, wir wollen das iranische Volk befreien. Wir wollen das iranische Volk von einem Regime befreien. Das heißt, diese militärischen Aktionen sind nicht gegen die Menschen gerichtet, sondern gegen das Regime. Und wenn man jetzt davon spricht, wir wollen die gesamte Zivilisation zerstören, wenn man jetzt davon
Entschuldigung, wenn ich da dazwischen gehe, weil heute hier jemand sitzt, der iranische Wurzeln hat, das ist eine große Zivilisation, über die wir da reden. Ne? Also gerade bei Iran, das Wort Zivilisation so entspannt in den Mund zu nehmen und zu sagen, wir zerstören diese große Zivilisation, das, ich weiß nicht, also mir geht es da kalt den Rücken runter, wenn ich das höre.
Ja, aber vor allem ist es eben auch im Prinzip fast eine Argumentationshilfe für das iranische Regime. Die sagen doch zu ihren Leuten, hört doch dem Trump zu. Das richtet sich nicht nur gegen uns, das Regime, das richtet sich auch gegen euch. Das heißt, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Seid ihr auf der Seite von Trump, der eure Zivilisation zerstören wird, der das sogar so sagt? Oder seid ihr auf der Seite von uns? Ihr mögt uns vielleicht nicht, aber wir sind wie ihr Iraner.
Also propagandistisch, meinen Sie, kann man das
total ausschließen? Propagandistisch kann man das total ausschließen.
Es gibt im Magerlager, Elmar, das muss ich noch mal kurz nachfragen, da gibt es inzwischen sehr viele, sehr kritische Stimmen. Einer der Wortführer ist Tucker Carlson, den man auch hierzulande mittlerweile ganz gut kennt. Der hat sich geäußert zu diesem Post über die fucking Straße und so weiter, hat sich fürchterlich darüber echauffiert, dass man ein solches Wort auch in dem Zusammenhang und gerade an Ostern und so weiter nicht nutzt, weil es etwas Entweihendes hat. Aber er hat dann etwas anderes nachgeschoben und das fand ich interessant. Gerade mit Blick auf das, was wir gerade diskutieren, und hat im Grunde das Szenario einmal beschrieben, was es bedeuten würde, zivile Infrastruktur, insbesondere Kraftwerke, Elektrizität auszuschalten. Und das ist das, was er gesagt hat. Schauen Sie mal.
It is vile.
Das ist in jeder Hinsicht abscheulich. Es beginnt mit dem Versprechen, das US-Militär, unser Militär einzusetzen, um die zivile Infrastruktur in einem anderen Land zu zerstören, was nichts anderes bedeutet, als ein Kriegsverbrechen zu begehen, ein moralisches Verbrechen gegen die Bevölkerung dieses Landes. Ihre Brücken in die Luft sprengen? Brücken, die Menschen jeden Tag überqueren, um zur Schule und zur Arbeit zu gehen und zum Gottesdienst? Ja, in die Kirche. Es gibt über 1 Million Christen im Iran. Auch für sie ist Ostern. Und Kraftwerke? Nicht die Kraftwerke, die an Raketenfabriken angeschlossen sind, okay, sondern zivile Kraftwerke in einem Land mit fast 100 Millionen Einwohnern. Was passiert, wenn der Strom ausfällt? Menschen sterben. Babys, die an Inkubatoren angeschlossen sind, sterben. Menschen in Krankenhäusern sterben. Und das sind die Auswirkungen der ersten Stufe. Und dann beginnen die Menschen zu hungern. Und dann kommt es zu Flüchtlingskrisen. Die Menschen verlassen die Städte auf der Suche nach Nahrung und ziehen in andere Länder, nach Europa, in die Vereinigten Staaten. Wenn man das tut, verursacht man Chaos und Tod, massives Leid und Tod.
Herr Hoffmann, keiner, der im Verdacht steht, der erste Vorsitzende im Mullah-Fanclub zu sein? Gar nicht. Das ist die andere Seite. Der findet zu einer Klarheit, die wir in der deutschen Politik vermissen. Auch bei Ihnen heute Abend, ehrlich gesagt. Ich will Sie dafür überhaupt nicht angreifen. Ich verstehe, dass es alles kompliziert und nicht so einfach zu handeln ist. Trotzdem, warum ist deutsche Politik nicht in der Lage zu der Klarheit?
Also ich glaube, wir haben doch die Klarheit von Donald Trump und auch von den Israelis vor einigen Tagen schon gehört. Da war nämlich ganz ausdrücklich die Klarstellung, wir führen keinen Krieg gegen die iranische Bevölkerung. Ich glaube, das ist wichtig und da hat sich bis zum heutigen Tage nichts geändert. Und dann glaube ich, ist die Beurteilung von Professor Neumann...
Warum glauben Sie, dass sich daran bis zum heutigen Tage nichts geändert hat?
Wir haben diesen Tweet von Donald Trump. Ich sage, das ist Teil dieser Trump-Show.
Nee, das verstehe ich.
Und das Argument, was Herr Professor Neumann vorhin gebracht hat, ich glaube, dass das die Israelis und die Amerikaner auch sehen, die Situation im Moment und die Stimmung im Land, wie Sie sie auch eindrücklich schildern, die hilft dem Regime eher und führt eher dazu, dass sich das Regime mitsamt seiner Geschichte und seinem Weltbild stabilisieren kann. Und deswegen bleibe ich dabei. Ich gehe fest davon aus, dass es nicht zu Völkerrechtsverstößen kommen wird.
Kann ich was dazu sagen? Ich finde das wirklich sehr schwierig, noch so viel Vertrauen in die US-amerikanische Kriegsführung zu haben, aber auch in die israelische Kriegsführung. Wir haben jetzt seit 2,5 Jahren gesehen, dass da jedes Völkerrecht in Gaza gebrochen wurde. Dass mit Unterstützung der US-Amerikaner so viele Menschen, über 70.000 Menschen, in Gaza umgebracht wurden. Ich frage mich, woher man dieses Vertrauen kriegt. Dieser gesamte Krieg gegen den Iran ist völkerrechtswidrig. Das war ein völkerrechtswidriger Angriff. Wir haben heute Bilder gesehen von einer zerstörten Synagoge im Iran, zerstört durch die Israelis. Was daran ist denn schwierig zu benennen, dass es Völkerrechtsverbrechen sind? Es ist wirklich schwierig, das überhaupt sich anzuhören, weil ich mir denke, was bringt uns das denn überhaupt, das so schön zu reden?
Ich teile das ausdrücklich nicht. Zum einen deswegen, weil es dazu ja eine Vorgeschichte gibt. Würde man sagen, der 7. Oktober 2023 wäre ohne das Regime in Teheran gar nicht möglich gewesen. Dann hatten wir den 12-Tage-Krieg, der ja auch ein Versuch war, diesen Griff, diesen ewigen Griff nach der Bombe endlich zu beenden, was auch nicht stattgefunden hat. Der Iran ist der größte Finanzier des weltweiten Terrors, der größte Unterstützer des weltweiten Terrors. Dazu noch der Griff zur Bombe. Es wäre nicht auszudenken, was wir für eine Situation hätten, wenn die Mullahs die Bombe in der Hand hätten und gleichzeitig die Straße von Hormuz unter Kontrolle. Dann bräuchten wir uns nämlich über viele Dinge überhaupt keine Gedanken mehr zu machen. Und auch im Völkerrecht gibt es ja juristisch andere Betrachtungen. Professor Herdegen, glaube ich, der sagt, dass man das Recht auf Selbstverteidigung Israels und im Übrigen auch das Recht einer humanitären Intervention nach all dem, was wir im Januar erlebt haben, zigtausende, die massakriert worden sind, gefoltert, inhaftiert. Das Ganze hat ja bis heute Auswirkungen, dass es heute keinen echten zivilen Widerstand mehr gibt, keine Führungsköpfe mehr, weil die womöglich alle getötet worden sind vom Regime. All das sind Dinge, die man in diese Völkerrechtsdebatte auch einfließen lassen muss.
Aber ich muss dazu noch sagen, um das zu ergänzen, selbst so eine humanitäre Intervention müsste vom Sicherheitsrat abgedeckt werden. Also das kann man nicht einfach so machen und sagen, wir wollen jetzt die Menschen retten. Also intervenieren wir jetzt in Länder, sondern da gibt es ja auch im Völkerrecht Regeln für. Deswegen ist dieses Argument nicht so wirklich stichhaltig, was Sie da gerade
sagen. Lass uns das gleich gerne noch einmal vertiefen. Ich würde gerne versuchen, zu Ibrahim Nawa zu gehen, der uns jetzt tatsächlich zugeschaltet ist aus Erbil. Ich habe es eben schon gesagt, Iran. Kurdengebiet, eine Stadt, die lange nicht erreichbar war, Stichwort IS und so weiter. Dann gab es plötzlich wieder Linienflüge, auch aus Deutschland. Man konnte ganz normal nach Erbil reisen. Plötzlich fallen auch dort wieder Bomben, jede Nacht Explosionen. Warum, Ibrahim, und woher kommen die? Warum wird diese Stadt jetzt angegriffen?
Also es gab in Kurdistan und vor allem hier in Erbil seit Kriegsbeginn Ende Februar mehr als 690 iranische Drohnen und Raketen, die hier eingeschlagen sind, beziehungsweise vor allem abgewehrt wurden, aber teilweise auch eingeschlagen sind. Also wir sehen, es ist ein Zentrum dieser iranischen Angriffe. Es gibt hier im Land, vor allem in den Bergen, viele kurdisch-iranische Kräfte, die sich nichts mehr wünschen, also Oppositionelle, als ein Regimewechsel. Wir hatten ja immer wieder auch zu Beginn des Krieges die Diskussionen, dass es möglicherweise auch eine Bodenoperation aus dem Irak heraus, aus Kurdistan heraus geben könnte, durch diese kurdischen Milizen, durch diese kurdischen Oppositionellen. Dazu ist es bislang nicht gekommen. Wir hatten vor ein paar Tagen auch kurdische Oppositionskräfte hier in den Bergen getroffen. Eine 21-jährige Scharfschützin unter anderem, wirklich wahnsinnige Frau. Aber was wir da gehört haben, klang für mich nicht so, dass es da jetzt konkrete Planungen gibt. Aber es gibt hier auch US-Stützpunkte, auch nahe dem Flughafen hier in Erbil. Dieser US-Stützpunkt steht wie alle anderen US-Stützpunkte in der Region, auch in den Golfstaaten, enorm unter Beschuss. Und ich glaube, eines zeigt sich hier ganz konkret. Der Iran mag militärisch geschwächt sein durch diese Wochenkrieg, durch diesen massiven Beschuss, durch das israelisch-amerikanische Bündnis. Aber er ist jeden Tag weiterhin in der Lage, etwa 60 bis 90 Langstreckendrohnen, vor allem vom Typ Shahed, einzusetzen und in Kombination mit ballistischen Raketen für enorme Zerstörung zu sorgen. Hier in Erbil werden wir jede Nacht durch Drohnen, die hier fliegen und dann auch abgeschossen werden oder einschlagen, wach. Heute Nacht ist hier ein Ehepaar getötet worden durch eine Drohne, die 30 Minuten von dem Punkt, wo ich hier gerade stehe, eingeschlagen ist in einem Wohnhaus.
Schau gerade zu Peter Neumann, der gerade genickt hat. Herr Neumann, überrascht Sie das auch, dass die Iraner nach wie vor oder das Regime nach wie vor in der Lage ist, diese Drohnen abzufeuern, Langstreckenraketen hinterherzuschicken? Das heißt, mitnichten in einer Situation sind, in der sie nicht mehr agieren und reagieren können.
Ja und nein. Ich habe durchaus am Anfang die Zahlen geglaubt, die gekommen sind. Wir haben das 80%ig zerstört, genau, und so weiter und so fort. Das scheint nicht der Fall zu sein. Und wir haben nach wie vor eine Situation, wo die Iraner im Durchschnitt ungefähr jeden Tag 50 dieser ballistischen Raketen abschießen.
50?
50 und ungefähr 100 dieser Drohnen. Es wird geschätzt, dass die Iraner nach wie vor so 1.500 bis 2.000 dieser Raketen haben und wahrscheinlich mehr, deutlich mehr an Drohnen. Das heißt, sie könnten, wenn das Tempo gleich bleibt, diese Situation wahrscheinlich noch Wochen, wenn nicht sogar Monate fortsetzen.
Ist das der Grund, warum wir, vielleicht können wir das einmal kurz zuspielen, aus Israel auch Bilder sehen, die man so lange nicht gesehen hat. Also Stichwort Iron Dome. Man hatte das Gefühl als Außenstehender, das ist ein Land, das ist, was Drohnen und auch Raketen aus der Iran angeht, relativ unverwundbar ist. Und tatsächlich sehen wir plötzlich solche Bilder aus Haifa und aus anderen Orten. Und in Haifa ist eine ganze Familie gestorben durch Beschuss.
Richtig. Und ich glaube, das ist schon so eine Art Form von Terror. Mhm. Denn es sind bisher natürlich Menschen gestorben, aber noch nicht so viele, wie man vielleicht gedacht hätte. Mhm. Aber es ist eine Form von Terror, weil natürlich die Menschen dort sich niemals in Sicherheit wiegen können, weil sie wissen, jeden Tag passiert das, jeden Tag kommt das, jeden Tag muss ich in den Keller rein. Ne? Aber es ist auch nicht nur Israel, es ist die gesamte Golfregion. Länder wie die Emirate, wie Katar, wie Bahrain, natürlich auch wie der Irak, die mit in diesen Konflikt reingezogen wurden. Und das ist ja auch genau die Strategie des Irans seit im Prinzip dem zweiten Tag gewesen, diesen Konflikt auszuweiten und die Kosten für alle in der Region zu erhöhen, sodass der Druck im Kessel so groß wird, dass die Amerikaner das irgendwann abbrechen.
Mhm. Elmar, wie schätzt man das in Washington ein, auch Militärstrategen? Wie schauen die darauf, wenn man sich auch umschaut, wie Trump umbaut, auch im eigenen Militär, auch wieder nur von außen betrachtet, wenn man hört, wie er über den Kriegsminister spricht, über Hexeth beispielsweise, hat man den Eindruck, da liegen die Nerven unter der Oberfläche doch deutlich blanker, als es den Anschein machen soll?
Ich glaube, das kann man so sagen, wenn man das beobachtet. Man muss hier an der Stelle einmal sagen, dass die amerikanischen Geheimdienste und das amerikanische Militär ausdrücklich vor diesem Krieg gewarnt haben. Die Geheimdienste haben sehr klar gemacht, dass tatsächlich der Iran nicht wieder das Atomprogramm anlaufen hat lassen, letztes Jahr nach diesen Schlägen, die da geführt worden sind, sondern dass es stimmt, dass, was der amerikanische Präsident gesagt hat, dass dieses Atomprogramm weitgehend zerstört worden ist. Es gab von den Geheimdiensten keinerlei Informationen darüber, dass das wiederhergestellt worden sei. Trotzdem wurde behauptet als Kriegsgrund, dass eben der Bau einer Atombombe unmittelbar bevorsteht. Und ich zitiere hier also amerikanische Geheimdienste, die sagen, das war nicht so. Und das Militär, wir erinnern uns, Generalstabschef Kane hat sehr klar gemacht, worüber wurde berichtet, dass es eben kein kurzer Krieg würde, sondern ein massiver Krieg würde, bei dem Iran sehr lange in der Lage sein wird, eben auch Widerstand zu leisten. Trotzdem wurde dieser Krieg begonnen. Insofern wundert das eigentlich auf der militärischen Ebene wenige, aber auf der politischen Ebene umso mehr. Und wenn man gestern die Pressekonferenz im Weißen Haus gesehen hat, hatte man auch den Eindruck, dass man sich diese Rettungsoperation für die Piloten, die abgeschossen wurde, ein Stück weit schönreden musste. Erstens, es ist natürlich ein großartiges Ergebnis, dass man die Piloten retten konnte. Aber dass erstens die Flugzeuge abgeschossen wurden, dass es zweitens bei dieser Rettungsmission den Verlust von zwei großen Frachtmaschinen und zwei Hubschraubern zu beklagen gibt und dass eben ganz offenbar der Iran in der Lage ist, amerikanischen Stützpunkten in der Region massivsten Schaden zuzuführen. Wir wissen mittlerweile, dass der Stützpunkt in Bahrain, aber auch in Saudi-Arabien, dass auch die Botschaft in Saudi-Arabien massiv getroffen worden ist in den letzten Wochen. Also das deutet alles darauf hin, dass die politische Führung versucht, dann solche Rettungsmissionen größer zu reden, damit eben nicht so sehr auffällt, dass die USA selber mit ihren Streitkräften in Schwierigkeiten sind.
Kommen wir gleich nochmal explizit dazu. Ich würde gerne noch Ibrahim Naber fragen, weil Sie gleich weg müssen. Herr Naber, wie stehen eigentlich grundsätzlich die Menschen im Irak zu diesem Angriff von Amerikanern und Israelis? Wie sind die Reaktionen dort?
Also viele Kurden hier hoffen natürlich, dass es in irgendeiner Form zu einer Schwächung, zu einer massiven Schwächung insgesamt dieses iranischen Regimes kommen könnte. Die Milizen, die ich getroffen habe, die hatten immer noch so einen Funken Resthoffnung, dass es zu einem Regimewechsel kommt. Aber ich habe auch da ehrlicherweise jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass sie wirklich noch daran glauben, dass das jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen eben zum Ergebnis kommt. Denn wir sehen, wir haben gerade darüber gesprochen, die militärischen Fähigkeiten des Iran sind zwar eingeschränkter als zu Kriegsbeginn, aber sie sind noch vorhanden. Die Revolutionsgarden haben ihre Netzwerke bis nach Europa. Sie haben jetzt schon angekündigt, sollte Trump, und das haben sie als rote Linie definiert, diese zivile Infrastruktur im Iran angreifen, werden sie diesen Krieg auch über die Region hinaus, möglicherweise auch nach Europa und andere Orte tragen. Also die Iraner, das iranische Regime gibt sich aktuell relativ unbeeindruckt, hat auf diese Trumpschen Drohungen ja mit eigenen Drohungen reagiert. Ich möchte auch noch mal einen Gedanken mit euch teilen zu eurer Diskussion gerade. Man muss sich auch die Frage stellen, welche langfristigen Auswirkungen dieser Militäreinsatz für die USA hat, welche strategischen Folgen das hat. Die USA haben in diesen ersten Wochen große Bestände ihrer Marschflugkörper, ihrer Präzisionsraketen und auch ihrer Abfangraketen verbraucht. Und wenn wir darüber nachdenken, es könnte in den kommenden Jahren, das ist zumindest ein Szenario, auf das sich alle vorbereiten, auch zu einer Konfrontation mit China kommen. Auch Russland und Europa spielen weiter eine große Rolle. Die Ukraine. Also all das fällt ja gerade hinten weg und das hat massive Auswirkungen auch auf die langfristigen Militärplanungen der USA.
Das heißt, Sie glauben, dass die Amerikaner dabei sind, sich massiv zu schwächen?
Ja, und ich möchte auch das nochmal sagen. Also Trump hat immer das Versprechen gegeben, er würde die Bevölkerung aus diesen langwierigen Kriegen gerade im Nahen Osten raushalten und sich auf das Wesentliche konzentrieren. Mhm. Er hat das, wenn wir an Venezuela denken, auch wenn wir an den Zwölftageskrieg denken, hat er sich eigentlich relativ präzise daran gehalten. In Trumpschen Sinne eine kurze Show, ein kurzer Militäreinsatz und dann wieder raus. Jetzt ist er gerade dabei, schon 6 Wochen diesen Krieg zu führen. Es ist noch kein Ende, zumindest aktuell in Sicht. Und die USA gehen richtig krass an ihre Bestände, an Raketen, an Abwehrraketen und fügen sich da eine strategische Schwächung zu.
Bevor Sie gleich weg müssen, eine Frage muss ich Ihnen noch stellen, Ibrahim. Es gab die ganze Zeit, seit Beginn des Krieges, immer wieder das Gerücht, dass wenn es zum Einsatz von Bodentruppen kommt, dann könnten das möglicherweise kurdische Bodentruppen sein. Und wenn man weiß, dass die Kurden seit ewigen Zeiten diesen Traum haben, der auch immer mit den Amerikanern verbunden ist, ist ihnen x-mal versprochen worden, irgendwann werdet ihr euer eigenes Gebiet, euren eigenen Staat haben, wenn ihr uns helft, und dann immer wieder schmählich im Stich gelassen worden sind. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich passiert?
Als ich gerade hierher gefahren bin, saß ich mit unserem Fahrer hier und der hat auch gesagt, also wir haben auch schon die Erfahrung gemacht, dass wir von den Amerikanern hängen gelassen worden sind. Da muss ich jetzt gerade daran denken. Genau. Also ich glaube schon, dass Kurden natürlich noch diese Hoffnung haben, dass es ja auch zu einem Regimewechsel kommt, dass im Iran wirklich noch eine größere Schwächung gibt. Aber also meine Erfahrung aus den vergangenen Tagen, meine Treffen mit diesen kurdischen Milizen, kurdisch-iranischen Milizen, spricht jetzt nicht dafür, dass es hier konkrete Planungen für eine Bodenoffensive im Iran gibt.
Also, Ibrahim, ganz herzlichen Dank. Passen Sie bitte auf sich auf. Und ich würde gerne Elmar noch einmal fragen. Elmar, weil du gerade nicktest, auch Peter Neumann hat genickt, als es um die Frage nach der Schwächung der amerikanischen militärischen Fähigkeiten ging. Wie wird das in Amerika gerade diskutiert? Was für Auswirkungen kann das am Ende tatsächlich haben?
Ja, erstens natürlich, wenn der Präsident abziehen würde am Ende und es sieht nicht nach einem Sieg aus, sondern nach einer Niederlage für die USA, ist beschädigt das, was er immer projiziert, dass Amerika die mächtigste Nation der Erde ist. Das Zweite ist, dass man hier einen hohen Preis im Lande selber zahlt für etwas, von dem sich viele fragen, warum denn überhaupt? Was haben wir mit Iran zu tun? Der Iran kann die USA nicht unmittelbar bedrohen. Auch das jedenfalls war die Analyse der Geheimdienste in den letzten Jahren immer gewesen. Und dann kommt eben dazu, dass China dabei sitzt und zuschaut. Und der Präsident ja jetzt im Mai nach Peking fliegen will, um sich mit Xi Jinping zu treffen. Und es gibt Hinweise darauf, dass China profitiert von dem, was gerade passiert. Vielleicht nicht so sehr in Bezug auf das Öl, weil China der größte gewissermaßen Abnehmer des iranischen Öls ist. Aber China sieht natürlich, wie sich die Vereinigten Staaten verausgaben, wie der Ruf geschädigt wird, wie Amerika nicht mehr als das moralische Vorbild in der Welt gesehen wird, für das jedenfalls Donald Trump sich in den letzten Jahren eher stark gemacht hat als Friedensstifter und Ähnliches. Das alles ist jetzt dahin. Die USA werden eher so gesehen wie Russland und China vielleicht selbst in der Art und Weise, wie sie mit anderen Nationen in der Welt umgehen. Und es gibt Hinweise darauf, dass Russland und China aktiv Iran unterstützen in diesem Krieg. Russland durch Aufklärungsdaten, China möglicherweise auch mit Hilfe von Waffensystemen oder Innovationen in diesem Bereich, die es geliefert haben könnte an den Iran. Also es gibt Hinweise darauf, dass bewusst ein Stück weit so eine Art Quagmire, wie man das hier nennt, ähnlich wie in Vietnam, also ein Sumpf, aus dem die USA sich nicht mehr so einfach zurückziehen können, organisiert werden soll, weil man weltpolitisch die große, einzige Supermacht, so jedenfalls das Selbstverständnis der USA, damit schwächen kann.
Herr Norman. Ich wollte noch einen Punkt hinzufügen zu dem, was Elmar Tiffesen gesagt hat. Wenn dieser Konflikt endet, ohne dass es zu einem Regimewechsel kommt, und danach sieht es momentan nicht aus, die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders hoch, dann werden wir als Ergebnis einen Iran haben, der verbittert ist, der nach wie vor militärische Fähigkeiten besitzt, der nach wie vor in der Lage ist, die eigene Bevölkerung zu unterdrücken.
Der noch paranoider ist,
der nach wie vor auf 450 Kilo angereichertem Uran sitzt und der nach wie vor die Straße von Hormuz blockieren kann. Das hört ja nicht auf, bloß weil die Amerikaner aufhören. Das heißt, die strategische Konsequenz dieses Konfliktes ist eine Niederlage für die Vereinigten Staaten von Amerika und eine wirklich erhebliche Konsequenz auch für die gesamte geopolitische Situation, weil der Iran von diesem Tag an die Straße von Hormuz so kontrollieren wird, dass da nur Schiffe durch können, die mit den Iranern einen Deal gemacht haben und die Iraner bezahlen.
Das heißt mit anderen Worten, das, worauf wir immer hoffen, das war bei Corona so, das ist in der Ukraine so, das ist auch jetzt hier so. Wenn es dann mal vorbei ist, dann wird alles wieder gut. Das wird nie passieren.
Ich glaube, das ist ja genau historisch der Grund gewesen, weshalb 8 andere amerikanische Präsidenten vor Trump immer gesagt haben, wir schrecken vor direkten Angriffen auf den Iran zurück, aus 2 Gründen. Erstens, weil wir nicht glauben, dass wir dieses Atomprogramm komplett zerstören können. Und wenn wir es nicht zerstören können, dann werden die Iraner das auf jeden Fall betreiben. Und zweitens, weil die möglicherweise die Straße von Hormuz schließen. Und wenn das passiert, dann werden sie niemals wieder loslassen. Das waren die 2 Gründe, weshalb alle anderen amerikanischen Präsidenten immer davor zurückgeschreckt sind, den Iran direkt anzugreifen. Also
Trump dieses hat Szenario gesagt, war immer
interessiert mich nicht. Genau. Diese 2 Konsequenzen waren immer klar. Und Trump hat sich entschieden, das ist mir nicht wichtig, das wird niemals passieren, weil ich bin derjenige, der das in kurzer Zeit erreicht. Und genau das, was alle immer befürchtet haben, ist passiert. Und das bedeutet, wie bei vielen Dingen, die Trump gemacht hat im Laufe des letzten Jahres, dass etwas, was als America First, als Machtdemonstration amerikanischer Stärke gestartet hat, letztlich kontraproduktiv zu einer strategischen Niederlage der USA geführt.
Elmar, merkt dir bitte kurz deinen Gedanken, würde aber gerne lieber zunächst noch fragen, das, was Peter Neumann gerade ausgeführt hat, auch mit Blick auf den Iran, dass das ein anderes Land sein wird am Ende möglicherweise, noch repressiver, noch brutaler gegenüber der eigenen Bevölkerung und im Zweifel auch ein Regime, Revolutionsgarden, die fester denn je im Sattel sitzen. Teilen Sie das?
Ja, ich teile das. Also zur Repression, wir sehen ein deutlich repressiveres Regime. Wir sehen
jetzt schon
tatsächlich.
Machen Sie das fest?
Wir haben jetzt allein in den letzten, ich glaube, 10 Tagen schon 10 Hinrichtungen gehabt. Das waren alles Menschen, die im Januar...
Im Krieg machen die Hinrichtungen.
Ja, ja. Und das ist auch eine Wahnsinn. Logik des Regimes, eben um die Menschen abzuschrecken, auf die Straße zu gehen und sehr klar zu sagen, wenn ihr auf die Straße kommt, dann seid ihr für uns auch nur Kollaborateure. Und dann werden wir mit euch eben noch brutaler vorgehen, als wir es im Januar gemacht haben. Das wurde ja wirklich schon offiziell auch gesagt. Und jetzt gab es eben, ich glaube, 10 Hinrichtungen. Ist das von heute Morgen zumindest. Das andere ist, wir sehen eine Militarisierung der Straßen Irans. Also wir sehen Checkpoints, die von diesen Basij-Milizen kontrolliert werden. Teilweise sehr junge Männer mit Waffen, die dann halt entscheiden, wer durch kann, wer nicht. Sodass wir da ein Volk sehen, das jetzt in so einem Kriegsrecht herrscht. Und wenn wir uns jetzt mal nur anschauen, also die politische und militärische Führung, Donald Trump sagt ja, das sind komplett neue Menschen da an der Macht. Aber das sind die Menschen, die die Islamische Republik mit aufgebaut haben, die im Iran-Irak gedient haben, dort eben aufgestiegen sind, damals vielleicht noch in ihren 20ern waren und jetzt eben deutlich älter, die haben diese Islamische Republik aufgebaut, die haben die Revolutionsgarden mit aufgebaut und eben zu dieser Institution gemacht, die sie jetzt ist. Und die entscheiden jetzt gerade und nicht wirklich diese, ich sag mal, reformorientierten Personen, die wir immer noch haben mit dem Präsidenten zum Beispiel oder dem Außenminister Adorci. Aber die haben gerade wirklich nichts zu sagen, sondern die Revolutionsgarden sind die, die die Strippen am Ende ziehen. Und noch ein abschließender Gedanke dazu. Man kann ja zu Ayatollah Khamenei denken, was man möchte, also der Senior, der ja getötet wurde. Aber er hat in diesen Jahrzehnten es zumindest geschafft, da immer wieder eine Balance aufrechtzuerhalten und es eben zu verhindern, dass eine Fraktion zu stark wird. Jetzt ist er eben weg und jetzt sehen wir, die Konsequenz ist, dass eine Institution, und zwar die Revolutionsgarden, die sind, die gerade im Iran massiv politisch und auch militärisch entscheiden.
Weil Sie gerade Khamenei Senior erwähnen, weiß man irgendwas über den Junior? Wo ist der?
Den haben wir nicht gesehen. Wir haben bisher ihn, also zweimal wurden Nachrichten von ihm vorgelesen. Jetzt habe ich heute einen Bericht gesehen, dass wohl gesagt wird, dass er also gar nicht in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen. Und dass wirklich das eigentlich nur weiter das Bild verfestigt, dass die Revolutionsgarden da gerade.
Also auch schwer verletzt worden bei
diesem
Angriff.
Bei diesem Angriff, bei dem ja sein Vater, ich glaube seine Mutter, die Ehefrau.
Die halbe Familie.
Genau, also die halbe Familie wurde dabei umgebracht. Dabei ist er wohl schwer verletzt worden. Einige sagen, er ist nicht ansprechbar. Also wir wissen nicht wirklich, was jetzt der Stand ist, aber im iranischen Fernsehen wurde er mal als Kriegsveteran bezeichnet, als verwundeter Kriegsveteran, sodass sie davon ausgehen können.
Ein verräterisches Wort, meinen Sie?
Ja, ja, genau, dass er wirklich verwundet ist. Verwundet ist. Das würde mich jetzt nicht wundern und ich glaube, wir müssen schauen, wie sich das in der Zukunft entwickelt, selbst wenn er wirklich noch am Leben sein sollte und entscheiden könnte, ob es nicht doch eher eine symbolische Rolle sein wird in der Zukunft.
Immer. Dein Gedanke zur Frage der militärischen Fähigkeiten und der Konsequenzen Amerika.
Ja, ich glaube, was man einmal ins Visier nehmen muss, an diesem Krieg könnten die zwei wichtigsten Bündnisse zerbrechen, die die Vereinigten Staaten haben und die sie mit zur stärksten Macht der Erde gemacht haben. Mhm. Das eine ist das Indo-Pazifische Bündnis. Donald Trump hat gestern in seiner Pressekonferenz Südkorea und Japan beschimpft. Und auch da sieht man mit großer Sorge, weil man auch massivst betroffen ist von den wirtschaftlichen Auswirkungen, was da gerade im Iran passiert. Mhm. Also vor dem Hintergrund könnte dieses so wichtige Bündnis, was auch Vorherrschaft gegenüber China mitsichern könnte, zerbrechen. Und das für uns viel Wichtigere ist nämlich das NATO-Bündnis, dass die Europäer sich sehr klar distanzieren von jeder Art von Dingen, die Kriegsverbrechen sein könnten. Der britische Premierminister Starmer hat ja sehr klar gemacht, dass er nicht erlauben wird, dass die Bomber B-52, 8 Stück stehen darauf, in Fairford, das ist ein Stützpunkt in der Nähe von Oxford in England, dass die aufbrechen und sich an solch einer Mission beteiligen, auch die B-2-Bomber, die da stehen. Wenn Donald Trump dies befehlen würde, wäre das ein massiver Bruch mit Großbritannien, aber auch mit den Europäern. Und wir erwarten ja morgen hier den Generalsekretär der NATO im Weißen Haus, im Oval Office bei Donald Trump. Und da wird sich vielleicht zeigen, wie ernst es Donald Trump damit meint, wenn er eben droht, aus der NATO auszusteigen. Das wäre das Ende des wichtigsten und erfolgreichsten Militärbündnisses, das es in den letzten Jahrhunderten auf der Erde gegeben
hat. Sie noch mal die Frage ganz handfest, Herr Hoffmann. Was machen wir denn, wenn Trump sagt, hat er ja auch wortwörtlich so gesagt, kann gut sein, dass wir uns daraus zurückziehen und dann macht ihr doch einfach, was ihr wollt. Ist nicht unser Thema. Wir haben genug Öl. Im Zweifel kauft ihr gerne was bei den Amerikanern oder ansonsten holt es euch im Iran. Aber wie ihr das anstellt, ist euer Thema. Was machen wir denn dann?
Wir haben ja, ich sage jetzt mal zumindest in Teilen, eine vergleichbare Situation auch schon gehabt mit Grönland. Und klar muss am Ende halt auch sein, dass wir uns natürlich über die NATO umgekehrt auch nicht erpressen lassen dürfen. Ich glaube, dass wir sagen können, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Da hatte ja Donald Trump in der Vergangenheit tatsächlich einen Punkt, wenn er gesagt hat, ihr macht für dieses Verteidigungsbündnis zu wenig. Da haben wir geliefert in, ich sage mal, im Rahmen der Möglichkeiten einer Demokratie wirklich einem schnellen Tempo, weil es ja auch enorm um Beträge geht. Und trotzdem muss am Ende klar sein, dass wir uns über die NATO auch nicht erpressen lassen dürfen. Und die Stimmung, die ich in Amerika wahrnehme, ist schon auch die, dass gerade auch im Senat viele Fans und Befürworter der NATO sitzen, weil sie eben durchaus verstehen, was dieses Bündnis am Ende auch zu leisten vermag für die geostrategische Sicherheit der Vereinigten Staaten. Das war ja auch immer Teil dieser Idee, dass natürlich das NATO-Bündnis auch eine Rolle hat im, ich sag jetzt mal, geostrategischen Firmament der Sicherheit der Vereinigten Staaten.
Okay. Nochmal konkret die Frage, wenn er sagt, wir ziehen uns daraus zurück, macht, was ihr wollt, was machen wir da?
Wir hatten eine vergleichbare Situation bei Grönland. Damals ist es auch schon.
Die haben kein Öl.
Und damals konnte man auch abwenden. Damals konnte man auch abwenden, dass es hier zu einem Bruch kommt. Und das muss die Ratio selbst und das Ziel auch sein einer solchen Situation, wenn sie denn kommt.
Es war keine vergleichbare Situation. Da gab es keinen Krieg.
Und trotzdem den Versuch des Verteidigungsbündnisses in Frage zu stellen. Und das dürfen wir nicht zulassen.
Das entscheiden ja nicht wir. Wie machen wir das?
Ich habe doch gerade auch schon geschildert, wir haben durchaus auch Unterstützer in den Vereinigten Staaten. Ich glaube nicht, dass es der US-Präsident am Ende alleine entscheidet. Allein durch diese Zweidrittelmehrheit, die der Herr Thewissen gerade geschildert hat. Einfach weil das auch ein für die USA sehr viel größeres Thema ist, als es Donald Trump vielleicht manchmal darstellt.
Elmar nickt gerade, aber wie wahrscheinlich ist denn dieses Szenario? Ich meine, Trump hat demnächst Wahlen, ist noch ein bisschen hin, aber soweit dann auch wieder nicht, halbes Jahr, die Midterms. Und da gibt es dieses zentrale Wahlversprechen. Ich verwickle euch nicht in neue Kriege irgendwo im Nahen Osten. Es gibt schon gar keine Bodentruppen. Das ist ein ganz zentrales Versprechen. Das ist auch, glaube ich, eines der Dilemmata, die es gerade gibt. Wenn er wirklich sagt, wir ziehen uns daraus zurück, weil wir brauchen dieses iranische Öl im Zweifel gar nicht, macht doch, was ihr wollt. Was ist denn die Antwort darauf?
Also erstens ist das faktisch falsch. Die Amerikaner brauchen das auch, weil der Preis des Öls weltweit natürlich vom Fluss des Öls abhängig ist, auch eben aus diesen Regionen der Welt, nicht nach Amerika. Aber die USA sind auf Öl aus anderen Teilen der Welt angewiesen. Sie importieren sogar erhebliche Mengen von Öl, weil alle ihre Raffinerien ausgerichtet sind oder ein Großteil ausgerichtet sind auf eine spezielle Art von Öl, die Amerika selber gar nicht fördert. Also sie sehen sich zwar als Exporteur, brauchen aber anderes Öl. Es stimmt, dass etwa 3/4 der amerikanischen Bevölkerung der Meinung sind, die NATO ist nach wie vor wichtig. Es stimmt, dass Republikaner und Demokraten im Kongress, ich glaube am Ende auch in Mehrheit, gegen einen Austritt aus der NATO wären. Aber Quellen im Weißen Haus berichten jedenfalls den amerikanischen Medien, dass der Präsident so tief sich verletzt fühlt, weil er so frustriert ist, dass es nicht optimal gelaufen ist in den letzten Wochen in diesem Krieg und die Preise in Amerika, die Benzinpreise hochgehen, die Düngepreise hochgehen, die Farmer teilweise eben jetzt auf die Barrikaden gehen und Ähnliches, dass er sich im Stich gelassen fühlt von den europäischen Verbündeten und durchaus in der Lage wäre, so eine Kurzschlusshandlung zu begehen und einfach den Austritt aus der NATO zu verkünden. Ich weiß nicht, ob man so einen Schaden dann noch wieder kitten könnte. Aber ich glaube, es geht hier wirklich ans Eingemachte, weil der Präsident momentan unter Druck steht. Denn er weiß genau, dass bei den Zwischenwahlen in diesem Jahr, wenn die denn so funktionieren, wie sie ursprünglich nach der Verfassung gedacht sind, nämlich als freie und gerechte Wahlen, dass er dann eine deutliche Mehrheit möglicherweise im Kongress gegen sich hat und dann es schwerer für ihn wird, das zu tun, was er eigentlich immer machen will.
Das heißt, im Alltag spüren die Amerikaner, was da am Golf gerade passiert, Elmar? Kannst du das einmal kurz beschreiben?
Massiv. Also wir sehen natürlich, dass der Ölpreis dafür sorgt, dass die Benzinpreise in die Höhe gehen, vor allen Dingen bei Diesel, aber auch bei Supertreibstoff. Es ist für unsere Verhältnisse immer noch recht günstig. Wir liegen jetzt bei $4 und ein paar gequetschte pro Gallone. Das sind also etwa $1 pro Liter, ein bisschen mehr. Das klingt für uns nicht viel, aber für viele Amerikaner, die große Distanzen fahren, ist das eine ganze Menge. Durch diese Düngerverknappung, denn auch viel Düngemittel fließen durch die Straße von Hormuz, gibt es massive Probleme für die Farmer. Die Preissteigerungen sind hier schon sehr nennenswert, auch was Lebensmittel und andere Dinge angeht. Das heißt, die Unzufriedenheit wächst. Das wird ja reflektiert auch in den Umfragen. Was die Wirtschaft angeht, sind 3/4 der Amerikaner mit dem amerikanischen Präsidenten unzufrieden. Und er weiß genau, dass ihn das natürlich bei den Zwischenwahlen im Herbst dann unter Druck bringen könnte.
Also, Elmar, danke dir ganz herzlich. Wir werden uns zu dem Thema in den nächsten Tagen, denke ich, weitere Male hören. Vielen Dank dir. Und lass uns einmal gegen Ende hin, hoffen wir noch mal über die Auswirkungen auf Deutschland sprechen. Wie vermitteln wir dem Land, wie sagen wir den Deutschen, was jetzt auf sie zukommt? Und was kommt denn eigentlich auf uns zu? Haben Sie als Teil der Regierung gewissermaßen eine Idee davon?
Ich glaube, wichtig ist, dass wir auch in der durchaus herausfordernden Situation keine Schwarzmalerei betreiben. Wir haben im Moment unmittelbare Auswirkungen im Bereich der Spritpreise. Wir müssen alles dafür tun, dass sich dieses Thema Spritpreise nicht bei uns durch die Volkswirtschaft frisst, weil das kommt ja irgendwann bei den Menschen im Nudelregal an, befeuert die Inflation. Deswegen sind wir sehr früh reingegangen mit unserem Spritpreispaket.
Das funktioniert, was würden Sie sagen?
Die Diskussion, die im Moment stattfindet, konzentriert sich ja relativ viel auf dieses österreichische Modell. Das österreichische Modell, da war ja eigentlich die Idee dahinter, Transparenz zu schaffen und Wettbewerb zu erzeugen. Das eigentliche Instrument ist die Beweislastumkehr. Die Regelung gilt jetzt seit dem 1. April. Zugegebenermaßen haben wir seitdem Preisanstiege. Die Wahrheit ist
Diesel, aber, Diesel auf Rekordhoch.
Ja,
historisches
im Übrigen,
Hoch.
Im Übrigen
Benzin kurz davor.
Beim Diesel eine Preissteigerung von 69 Cent, bei Normalsuper von 38 Cent, auch das ist nicht erklärbar. Und jetzt, also die Regelung gilt seit dem 1. April. Wir hatten vom 1. auf den 2. April einen
Preissprung. Warum ist das nicht erklärbar?
Sage ich jetzt mal, wir haben ja die Mineralölkonzerne gefragt, wir haben auch das Kartellamt gefragt. Und dann kriegt man gesagt, dass das also der am besten gemonitorte Markt ist, den es in unserer Volkswirtschaft gibt. Und auf die Frage, warum es diese Preissprünge gibt, das kann man nicht erklären. Und deswegen diese Formulierung.
Also das Gefühl, da macht sich jemand die Taschen voll?
Ja, aber selbstverständlich. Mhm. Weil, und jetzt komme ich zu dem springenden Punkt. Wir hatten dann einen Anstieg auf dem Weltmarkt, nämlich von 100 auf 110 Dollar pro Barrel Oil. Das heißt, den ersten Preissprung, den kann man damit noch erklären. Aber die weiteren, die jetzt folgen, nicht. Es laufen im Moment schon verschiedene Monitorverfahren. Die verschiedenen Sektoren werden betrachtet. Und jetzt muss das Bundeskartellamt seine Arbeit machen. Wir haben den Instrumentenkasten gefüllt. Das war ja früher der Webfehler unseres Kartellrechts in dem Bereich, dass der Staat hat beweisen müssen,
dass die sich abgesprochen haben.
Genau, und dass die Preise missbräuchlich hoch sind. Und jetzt müssen die Konzerne ihre Preisgestaltung transparent machen. Und darauf muss vor allem das Kartellamt bestehen. Ich weiß, dass das für die Wirtschaftsministerin wichtig ist. Die steht da auch hinten dran. Mhm. Und das werden die nächsten Tage bringen. Und dann, glaube ich, kann man einen Strich drunter machen und die Frage beantworten, wie erfolgreich waren wir damit. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir betrachten das als Stufenleiter verschiedener Eskalationsspiralen, um eben zu vermeiden, dass sich das durch unsere Volkswirtschaft frisst, sind wir dann jetzt im Übrigen auch schon damit befasst, Überlegungen anzustellen, was kann danach kommen. Ich will nur am Ende noch auf eines hinweisen. Die Ampel hat Monate gebraucht, bis sie zu ersten Konsequenzen damals gekommen ist. Wir haben in Rekordzeit jetzt dieses erste Spritpreispaket gebracht. Das hat bei uns allerhöchste Priorität mit Taskforce und allem. Und deswegen werden wir das auch die nächsten Wochen ganz engmaschig begleiten, weil wir die Menschen und auch unsere Volkswirtschaft mit dieser Situation nicht alleine lassen können.
Entschuldigung, jetzt habe ich gerade so ein kognitives Dissonanzthema. Können Sie nachvollziehen, ne?
Ja.
Sie sagen, wir tun alles, wir lassen die nicht im Stich. Und ich schaue auf diese Tafel da hinten und sehe den Diesel auf Rekordniveau und das Benzin ganz in der Nähe von Rekord. Sie sagen auch, wir haben da auch kein Erkenntnisproblem, da machen sich ein paar die Taschen voll und sagen, wir lassen euch nicht allein, aber offensichtlich tun sie das doch. Also die Leute fühlen sich gerade wahnsinnig alleingelassen.
Also diese Regelung gilt jetzt seit 7 Tagen.
Ja.
Und der Markt muss vom Kartellamt gemonitort werden. Dann müssen die Konzerne die Möglichkeit haben, sich zu äußern. Wie kommt es zu dieser Preisgestaltung? Und auf diese Äußerung kann es dann erst eine Reaktion der Kartellbehörden geben. Dieses Verfahren läuft. Das ist auch die klare Erwartungshaltung, die wir ans Kartellamt haben. Deswegen war nicht damit zu rechnen, dass also von dem 1. auf den 2. April die Situation sich signifikant verändert. Zumal man im Übrigen noch einbeziehen muss, dass ja, ich sage jetzt mal, auch wieder um die Osterfeier Tage, wir immer das Phänomen haben, dass die Preise nach oben gehen. Aber unsere Erwartungshaltung an die Konzerne genauso wie an das Kartellamt ist klar.
Dass es runtergeht. Haben Sie einen zeitlichen Rahmen für uns? Wann wird das passieren?
Da hat mit Sicherheit niemand eine Glaskugel, weil wir natürlich merken, wie generell dieser Markt Verwerfungen unterworfen ist.
Mhm. Herr Neumann, wer profitiert von dem gerade? Ist es Putin?
Also ich glaube, alle, die sich als Gegner des Westens und Gegner Amerikas verstehen, die lachen sich momentan ins Fäustchen. Und das wird ja häufig jetzt auch in Bezug auf China zitiert. Das berühmte Zitat, ich glaube, von Napoleon, wenn dein Feind einen Fehler begeht, dann hindere ihn nicht dran. Und genau das ist momentan die Einstellung. Also was man sieht natürlich ist, dass genau das passiert, was Trump eigentlich jahrelang gesagt hat. Dass der eine Fehler, den er nicht machen wird, ist, in einen langen Krieg im Nahen Osten hineingezogen zu werden. Und genau das passiert jetzt mit all den Konsequenzen für die Weltwirtschaft, aber eben auch für die strategische Stellung Amerikas. Natürlich sagen sich zum Beispiel die Chinesen aktuell, wir sind die Gewinner langfristig, weil wir so aussehen im Prinzip jetzt wie der Stabilitätsanker dieser Weltordnung. Jeder, der Angst hat davor, dass es zu rund geht in der Welt, jeder, der Angst hat vor einer chaotischen Weltunordnung, der muss eigentlich uns unterstützen, denn wir sind diejenigen, die das garantieren. Und das ist natürlich nicht richtig, aber diese Wahrnehmung ist entstanden, weil Amerika in den letzten 12 Monaten Dinge getan hat, angefangen mit den Zöllen über Grönland bis jetzt hin zu diesem Konflikt, die Amerika eigentlich wie diejenigen erscheinen lassen, die diese Weltordnung kaputt machen.
Und an Sie, lieber die Frage, die Leute, die jetzt in Iran das Sagen haben, welche Art von Weltordnung streben die an? Was wird das für ein Iran sein? Werden die weiterhin versuchen, sozusagen eine deutliche Hegemonie im Nahen Osten zu haben? Und wenn ja, wie könnte das aussehen? Mit welchen Verbündeten? Wie wird das ablaufen?
Was der Iran ja sehr klar sagt, ist, wir wollen einen persischen Golf, Nahen Osten ohne US-Präsenz und ohne die Präsenz von externen Akteuren. Das ist das, was angestrebt wird. Und das macht man ja, indem man auch diese Golfstaaten massiv angreift, um eben zu zeigen, wie hoch die Kosten sind, wenn man sich diesem US-amerikanischen Sicherheitsbündnis anschließt. Und dann gibt es noch 2 Entwicklungen gerade im Iran, im iranischen Parlament. Also das eine ist, bisher hatten wir diese berühmte Fatwa von Khamenei, dass eben keine Atombomben gebaut werden. Der Iran hat sich ja immer, sagt man zumindest, als Schwellenland gesehen. Jetzt ist diese Fatwa weg. Wir sehen gerade im iranischen Parlament sehr viel Diskussion darüber, dass man vielleicht doch diesen Gang zur Atombombe geht und dass man aus dem Atomwaffenschwervertrag austritt. Das hätte massive Auswirkungen auf dieses Regime und auch auf die gesamte Welt und die Region. Und ja, das andere ist, was Sie gerade sehr stark sehen, und das ist eben diese Straße von Hormuz. Es gibt Berichte tatsächlich, dass Iran und Oman mediieren gerade und Gespräche führen darüber, wie sie eine neue Ordnung an der Straße von Hormuz sicherstellen können. Also sowas wie eine Mautstraße zum Beispiel, dass der Iran, aber auch Oman daran verdienen können. Und das sind gerade die konkreten Ziele, die da verfolgt werden. Es wird versucht, diesen persischen Golf zu den eigenen Bedingungen zu verändern und die Kontrolle über diese gesamte Meerenge, aber grundsätzlich über die gesamte Region, sodass niemand wieder sich traut, dieses Land anzugreifen.
Das heißt, Sie glauben, die werden diese Straße von Hormuz, die werden die nie wieder freigeben?
Nein. Das ist gerade.
Peter Mormann sagt nein.
Genau das wird kommen. Genau das wird kommen. Jeder, der da durch möchte, muss die Iraner bezahlen und möglicherweise und auch noch Bestandsgarantien geben oder andere Dinge tun. Und das ist jetzt die neue Realität und das wird sich so schnell nicht ändern, solange sich das Regime im Iran nicht ändert.
Teilen Sie die Einschätzung?
Es ist zumindest die Strategie, die ich auch gerade wahrnehme, dass versucht wird, aus diesen gerade kurzfristigen Gewinnen, die man da gemacht hat, man kontrolliert diese Straße, lässt eben die durch, die man durchlassen möchte, dass man das wirklich auch in einer Nachkriegszeit verfestigt. Ob das dann wirklich am Ende geschehen wird oder nicht, kann ich nicht sagen. Es kann auch sein, dass das gerade das größte Faustpfand ist, wenn man eben dann in Verhandlungen geht, um die besten Bedingungen für sich herauszuschlagen.
Herr Hoffmann, was bedeutet das? Ich bin über 2 Aussagen der von Ihnen gerade zitierten Katharina Reiche gestoßen, die ich hier nicht zusammenkriege. Die erste Aussage letzte Woche, glaube ich, in der Augsburger Allgemeinen, da sagt sie, in Deutschland steht ausreichend Gas und Öl zur Verfügung. Wir beziehen nur sehr geringe Mengen aus dem Nahen Osten und dann weist man darauf hin, sind nur 4% oder so ähnlich. Ich bin aber noch über was anderes gestoßen. Es gab ein Treffen in der vergangenen Woche, glaube ich, in Texas. Da trifft sich die globale Ölindustrie. Und Katharina Reiche sagt, noch sehen wir keine Knappheiten, aber wenn der Konflikt nicht endet, dann wird es spätestens Ende April soweit sein. Erklären Sie das mal, diese Kommunikation.
Ich will zunächst mal noch mal replizierend auf das, was gerade beleuchtet worden ist, zur Debatte sagen, ich glaube, wir sollten das nicht so diskutieren, als gäbe jetzt es den Iran als internationale Bedrohung nach diesem Militärschlag. Der Iran war auch vorher schon eine internationale Bedrohung für die gesamte westliche Welt. Und ich habe vorhin dieses Szenario gezeichnet, wie es gewesen wäre, wenn die Mullahs die Atombombe hätten und dann die Straße von Hormuz zumachen. dann ist die Situation meines Erachtens noch schlechter.
Ganz kurz, Sie sagen das jetzt zum wiederholten Mal, Hoffmann. Entschuldigung, ich muss einmal kurz dazwischen. Elmar hat es vorhin nur kurz angedeutet. Tulsi Gabbard, das ist die Koordinatorin der amerikanischen Geheimdienste. Ne? Die koordiniert, glaube ich, die ganzen Dienste in den USA. Nicht irgendjemand. Die distanziert sich ausdrücklich von diesem Narrativ ihres eigenen Präsidenten, die Chefin der amerikanischen Geheimdienste, die Koordinatorin, und sagt, es ist totaler Quatsch, dass die kurz davor waren, die Bombe zu bauen. Kent, der Antiterror-Beauftragte sozusagen, ist zurückgetreten, weil er sagt, diese Lüge mache ich nicht mit. Weil er sagt, das stimmt einfach alles nicht. Also warum erzählen wir den Leuten ständig, da gibt es irgendwo eine Bombe und die ist kurz davor gezündet zu werden. Netanyahu macht das seit 30 Jahren. Ich verstehe, dass man Angst haben muss vor diesem Regime und relativiere da auch nichts. Aber offensichtlich scheint diese Information nicht zu stimmen. Und offensichtlich ist dieser Angriff, zumindest was die Begründung für den Angriff angeht, auf einem Haufen Lügen aufgebaut.
Also es gibt ja, was die nukleare Kompetenz des Iran angeht, unterschiedliche Einschätzungen. Und wir alle merken jetzt, dass ja die Frage, wie militärisch schlagkräftig der Iran ist, ja ganz anders offensichtlich zu beurteilen ist, als der Iran uns jahrelang im Glauben gelassen hat. Wenn man jetzt mal sieht, ballistische Raketen, die Reichweite der Raketen, die Präzision der Schläge und im Übrigen auch diese 450 Kilogramm, glaube ich, waffenfähiges Uran oder Uran, das auf jeden Fall, ich sage jetzt mal, eine militärische Relevanz hat. Und dann sage ich ganz ehrlich, also mich lässt es nicht nachts ruhig schlafen, so nach dem Motto, das wird schon alles so nicht sein. Also ich glaube, dass man dort tatsächlich unterschiedliche Perspektiven haben kann.
Also würden Sie sagen, so wie Ihr wichtigster Mann in Europa, Manfred Weber, der kürzlich hier saß, der sagte einen Satz, den habe ich mir gemerkt, er sagte, dieser Krieg ist im deutschen Interesse.
Er betrifft, da sind wir am Anfang der Diskussion, selbstverständlich unsere Sicherheitskulisse. Das ist am Ende
ein Sicherheitsgewinn für den Westen,
für Europa und auch für die Bundesrepublik Deutschland, wenn die militärische Schlagkraft des Iran minimiert ist. Wir erleben heute, über was für eine Schlagkraft der Iran verfügt, nochmal, und zwar weit über das Maß hinaus, was wir womöglich alle die letzten Jahre gedacht haben. Und deswegen will ich nur darauf hinweisen, wenn wir diese Entwicklung hätte weiterlaufen lassen, wäre das für uns alle womöglich noch sehr viel schlimmer
geworden. Was heißt, wenn die amerikanische Geheimdienstkoordinatorin Ihnen sagt, es gibt keine Bombe in naher Zukunft, dann ist das für Sie nicht relevant?
Ich sage nicht, dass es für mich nicht relevant ist, aber ich erlaube mir den Hinweis, dass es dazu unterschiedliche Einschätzungen gibt. Weil dann muss mir jemand sagen, was ist denn mit diesen 450 Kilogramm Uran? Mhm. Warum haben wir denn heute eine Fehleinschätzung, was die militärische Schlagkraft des Iran angeht?
Haben wir die wirklich?
Also diese Menge an ballistischen Raketen, da habe ich noch keinen Fachmann erlebt, der das in diesem Ausmaß vermutet hat. Sie haben ja eingangs auch gesagt, es ist ja heute jetzt die nächste Diskussion, über welche Waffen verfügt der Iran und woher. Das heißt, da wird hinter den Kulissen an einer ganz anderen militärischen Leistungsfähigkeit gearbeitet, als man uns glaubhaft machen will.
Das heißt, Sie würden sagen, das ist ein Krieg, der in deutschem Interesse geführt wird?
Nein, so weit würde ich nicht gehen.
Würden Sie nicht sagen, dass deutsches Interesse eher sein müsste, die Frage, ob unser zartes Wirtschaftswachstum von gerade 1,4% jetzt abgewürgt wird auf 0,6%?
Natürlich.
Und würden Sie nicht sagen, dass es deutsches Interesse ist, wenn man sich anschaut, dass das mindestens, was da passiert, jedes Jahr, dieses und auch nächstes Jahr 0,3% Wachstum kostet?
Das steht doch außer Frage.
Und ist es deutsches Interesse, wenn die Inflationsrate gerade Richtung 3% läuft? Und ist es deutsches Interesse, wenn die Benzinpreise gerade 7,2% sich erhöht haben? Ist das vielleicht deutsches Interesse?
Dann ist aber die Gegenfrage doch die, ob Sie bereit wären, dafür in Kauf zu nehmen, dass wir jetzt jahrelang Ruhe haben. Wir machen uns hier alle etwas vor und sagen, das wird schon gut gehen mit den Mullahs. Und irgendwann haben Sie die Atombombe und dann haben wir das böse Erwachen.
Machen wir uns vielleicht etwas vor, macht uns die Wirtschaftsministerin, sozusagen gewissermaßen Teil Ihrer Partei, CDU, Union auf jeden Fall, die sagt, wir haben ausreichend Gas und Öl und erzählt in Texas eine Woche davor, Ende April wird es knapp.
Ich kann nicht beurteilen, wie es zu der Kommunikation gekommen ist. Was ich sagen kann, ja, ist, wir haben 90 Tage Vorräte an Mineralöl. Das wird im Übrigen auch dadurch sichergestellt, dass ja bei den Spritpreisen auch ein Abschlag für diese Sicherstellung dabei ist. Und das ist genau der Punkt, den wir vermeiden müssen, dass es in Deutschland und in Europa irgendwann zu einer Knappheit kommt.
Genau.
Deswegen sind ja so Instrumente durchaus gefährlich, wenn ich jetzt sage, ich reguliere zum Beispiel den Mineralölmarkt so durch wie den Arzneimittelmarkt. Dann habe ich zwar stabile Preise an den Zapfsäulen, aber womöglich die Ursache dafür gesetzt, dass ich am Ende kein Mineralöl oder zu wenig Mineralöl an den Tankstellen habe. Und deswegen geht es vor allem immer auch darum, bei einer Volkswirtschaft sicherzustellen, dass es Sprit gibt.
Mhm. Nochmal kurz die Frage. Ist es so, dass wir vor eine Knappheit zulaufen oder ist es so, dass wir kein Problem haben?
Wir haben über diesen Sicherstellungszuschlag gewährleistet, dass es keine Knappheit von Benzin und Diesel gibt.
Also hat die Ministerin an einem Punkt, entweder in Texas oder letzte Woche bei der Augsburger Allgemeinen, nicht das erzählt, was stimmt?
Das ist nicht meine Aufgabe, die Kommunikation der Ministerin jetzt zu bewerten.
Aber sie ist ja eine relevante Frau in dieser Regierung, von der Sie gewissermaßen Teil sind. Sie sind ein sehr mächtiger Mann in dieser Republik gerade.
Entscheidend ist, dass wir die Verfügbarkeit von Treibstoff sicherstellen.
Und die ist sichergestellt.
Und das werden wir vor allem machen, indem wir, wenn wir jetzt weitere Instrumente etablieren müssen, keine Instrumente nehmen, die zum Beispiel dazu führen, dass der Markt so durchreguliert ist, dass es am Ende zu einer Knappheit kommt. Und wir werden,
Knappheit hängt doch an dem Punkt nicht von Instrumenten ab, sondern keine, an der Frage, keine ob irgendwelche Tanker ihre Fracht im Hafen von Rotterdam löschen. Davon hängt das ab.
Ja, natürlich.
Ja. Haben Sie eine Idee, wann der letzte Tanker, der vor dem Krieg gerade noch losfahren konnte, wann der Europa erreicht? Wissen Sie das?
Herr Lanz,
ungefähr.
Durch die Straße von Hormuz gelangen circa, ich glaube, 20%
genau.
des weltweiten Bedarfs. Und jetzt geht es vor allem darum, dass man ehrlicherweise mal sagen muss, solange ein Markt attraktiv ist für Konzerne, wird dieser Markt beliefert. Und das werden wir auf jeden Fall sicherstellen. Und deswegen tappen wir nicht in die Falle, durch eine einfache Regulierung den Menschen glauben zu machen, wir haben jetzt das Thema im Griff, jetzt haben wir plötzlich runtergeregelte Spritpreise und verheimlichen den Menschen damit die nackte Realität, die nämlich dazu führen wird, dass dann die Konzerne Märkte beliefern, die für sie wirtschaftlich attraktiv sind.
Sie wissen, was Sie gerade sagen, Herr Hoffmann. Ne?
Ja, und deswegen
glauben Sie sagen gerade, das machen wir nach Angebot und Nachfrage. Und es passiert ja auch interessanterweise genau jetzt in der Sekunde schon. Wir kaufen das umso teurer ein und kaufen es anderen vor der Nase weg.
Das tun Sie mir jetzt sehr charmant in den Mund legen. Genau das habe ich nämlich nicht gesagt, weil ich ja da vorher auch gesagt habe, dass wir mit klaren und wirksamen Instrumenten des Kartellrechts dagegen wirken werden, dass sich Konzerne die Taschen voll machen. Sie müssen mal die Preise vergleichen, auch im internationalen Vergleich. Der deutsche Markt ist für die Mineralölkonzerne einer der attraktivsten.
Weil er am meisten bezahlt. Das ist genau das, was ich meine. Ich habe eine Studie gelesen von JP Morgan, das ist die größte deutsche Bank, amerikanische Bank, nicht irgendjemand. Die sagen, der letzte Tanker, der gerade noch vor Kriegsbeginn den Golf verlassen hat und demnächst Europa erreichen wird, kommt ungefähr am 10. April in Europa an. Danach ist aus. Und wenn man sich mal anschaut, was da passiert, die Philippinen haben bereits den Energienotstand ausgerufen. In Laos gilt die 3-Tage-Woche. In Kambodscha dürfen Klimaanlagen nur noch auf 25% gekühlt werden. Auf Sri Lanka müssen sie sogar die Leuchtreklame um 21 Uhr ausschalten. Und jetzt kommt Ihr Punkt. Händler berichten von Tankern, von amerikanischen Tankern, die auf dem Weg nach Europa umkehren und Kurs auf China nehmen, weil dort plötzlich enorme Summen für Benzin und Diesel bezahlt werden. Das heißt, wie lange werden wir in der Lage sein, in diesem Bietergefecht noch mitzuhalten?
Also wir erleben da natürlich, das haben Sie richtigerweise geschildert, auch die perverse Seite, die die Weltwirtschaft an mancher Stelle haben kann.
Das ist Angebot und Nachfrage.
Genau, und deswegen geht es genau um dieses Spagat, einerseits weiterhin ein attraktiver Markt zu sein und gleichzeitig aber auch Benzin und Diesel für die Menschen bezahlbar zu halten.
Genau.
Und womöglich mit anderen Instrumenten abzufedern, die halt nicht bei den Konzernen dann ankommen, sondern vor allem in den Geldbeuteln der Menschen. Das wird immer genau dieses Spannungsverhältnis sein, das Sie gerade sehr schön beschrieben haben.
Dass wir werden für enorm viel mehr Geld Benzin und Diesel einkaufen müssen. Und Sie versprechen gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die Deutschen nicht mehr Geld für Benzin und Diesel ausgeben.
Ich würde jetzt nicht das Worst-Case-Szenario an die Wand malen. Wir alle merken ja, dass wir sicherstellen müssen, dass der Handel auch über die Straße von Hormuz so schnell wie möglich wieder möglich ist.
Und noch ein letztes Wort oder eine letzte Frage. Logistik ist ja ein riesiges Thema in Deutschland. Was sagt es Ihnen, wenn Sie hören, dass beispielsweise heute schon steuerbereinigt polnische Spediteure pro Liter Diesel 29 Cent weniger bezahlen als Deutsche? In einer Situation, in der ohnehin polnische Speditionen das meiste Geschäft mittlerweile auf deutschen Straßen machen. Was tun Sie dafür, dass dieses deutsche Logistikwesen an dem Punkt nicht unter die Räder kommt, buchstäblich?
Dafür haben wir das Kartellrecht geändert. Es gilt jetzt seit 7 Tagen.
Und die zahlen 29 Cent pro Liter mehr.
Ich empfehle dringend, dass wir den Rechtsstaat und vor allem auch die Kartellbehörden arbeiten lassen. Wir haben eine ganz klare Erwartung, die ich formuliert habe. Eine Erwartung an das Bundeskartellamt, im Übrigen auch an den Präsidenten des Kartellamts. Diese Instrumente, die wir etabliert haben, zu nutzen. Wir sind von rechtsstaatlicher Seite sehr viel besser aufgestellt als vor 4 Wochen, als wir die Gesetzesänderung noch nicht hatten. Und deswegen habe ich da das Vertrauen, dass allein dieser Schritt zu einer Veränderung führen wird.
Das heißt, Sie sagen, letzte Frage, es wird keine Benzin- und Diesel- und Energieknappheit in Deutschland geben.
Das muss die Zielsetzung dieser Bundesregierung und dieser Koalition sein, nee. Weil das für die, weil
aber
das
Sie können,
für
aber Sie können es nicht ausschließen.
Weil das für die Volkswirtschaft das schlimmste aller Szenarien genau. wäre.
Können Sie es ausschließen?
Wenn ich heute mir die Mengenverhältnisse weltweit anschaue, dann glaube ich, dass man sagen kann, man kann das sicherstellen.
Das heißt, das, was Katharina Reiche zuletzt in der Augsburger Allgemein gesagt hat, es gibt kein Problem bei Benzin und Diesel, stimmt. Und das, was sie eine Woche davor in Texas erzählt hat, nämlich, dass es Ende April schon Knappheit geben könnte, stimmt nicht.
Die Kommunikation beurteile ich nicht. Es ist Aufgabe der Bundeswirtschaftsministerin, sicherzustellen, dass die Volkswirtschaft Treibstoff zur Verfügung hat.
Schön, dass Sie nicht Bundeswirtschaftsminister sind, Herr Hoffmann. Schwein gehabt an der Stelle. Herr Neumann, soll ich noch mal fragen, Sie zum Schluss, wie schauen Sie darauf?
Also ich glaube, ich bin momentan sehr pessimistisch. Also ich glaube, dass das möglicherweise eine dieser Wendepunkte sein könnte, wo sich tatsächlich die tektonischen Platten der Weltordnung so
stark... Der Chef der Energieagentur der Weltweiten sieht das auch so.
Ja, und auch zum Thema im deutschen Interesse. Also es gibt da so eine philosophische Tradition des gerechten Krieges und eines der Kriterien für einen gerechten Krieg ist eben auch eine realistische Chance auf Erfolg. Und das ist meine Kritik an diesem Krieg. Es wäre absolut im deutschen Interesse, ein anderes Regime im Iran zu haben. Es wäre im Interesse der Iranerinnen und Iraner. Aber wenn man das herbeiführen möchte, dann muss man eben auch die Mittel einsetzen, wo es tatsächlich eine Chance gibt, dass das Erfolg haben kann.
Man muss bereit sein, den Preis zu bezahlen.
Genau, dass man Regimewechsel angekündigt hat, aber dass man nicht bereit war, die militärischen Mittel einzusetzen, die tatsächlich einen Regimewechsel herbeiführen hätten können. Und dass man jetzt in einer Situation ist, wo man entweder Bodentruppen schicken muss, um diesen Regimewechsel dann doch noch zu schaffen, was ewig dauern wird, oder man endet mit einer Situation, die de facto eine Niederlage für den Westen und für Amerika ist. Und das ist meine Kritik, dass es strategisch keinen Sinn gemacht hat und dass es deswegen auch ein ungerechter Konflikt im Sinne dieser Tradition des gerechten Krieges ist.
Lieber Mirza muss das letzte Wort haben. Wie schauen Sie, Ihre Familie, auf das, was da heute Nacht möglicherweise ansteht? Mit welchen Gefühlen gehen Sie heute in diese Nacht?
Ich würde sagen, mit sehr viel Angst tatsächlich. Ich habe heute sehr viele Nachrichten bekommen von Freundinnen von mir, die auch iranische Wurzeln haben, die mich gefragt haben, was passiert jetzt wohl? Was passiert in unserem Land, in unseren Menschen? Ich habe keine Antwort, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin auch sehr pessimistisch. Ich sehe nichts Gutes für die Menschen im Iran. Ich sehe nichts Gutes aktuell für die Menschen in dieser gesamten Region. Und ich glaube auch, das ist ein Krieg, der nicht hätte geführt werden sollen. Die Gründe dafür waren teilweise einfach erfunden. Wir haben ja darüber gesprochen, welche Berichte schauen wir uns an, wenn wir uns auch dieses Atomprogramm des Irans anschauen. Man hätte sich ja den Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde anschauen können vom vergangenen Mai. Es sind übrigens 408 Kilogramm angereichertes Uran, nicht 450. Aber da steht ganz klar, der Iran verfügt über kein strukturiertes Waffenprogramm. Das ist sehr wichtig, das wirklich zu sagen. Also wem wollen wir hier eigentlich vertrauen? Und selbst diese Institutionen, die ja bisher immer gute Arbeit geleistet haben, wenn wir nicht mal deren Wort vertrauen, dann kommen wir dann in eine schwierige Lage. Und wenn ich mir einfach anschaue, was das jetzt alles für die Menschen im Iran bedeutet, dann denke ich mir, das hätte man sich sparen können. Das hätte man diesen Menschen sparen können, die seit Januar wirklich von einer Krise in die nächste gehen, massakriert worden sind. Dann können sie jetzt gerade nicht wirklich raus und protestieren. Jetzt haben sie noch Angst, ob überhaupt noch was von diesem Land übrig bleibt. Hätte man wirklich diesen Krieg führen können oder hätte man nicht anders den Menschen im Iran helfen können? Das ist die große Frage, die ich mir stelle.
Lass uns mit dieser rhetorischen Frage einfach enden. Danke sehr. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update, die die Geschehnisse der Nacht natürlich im Auge behalten werden. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.